Diese Episode von Fest und Flauschig wird präsentiert von Levi's. Live in Levi's.
Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes.
Bauer Dunkelbier hatte lichte Momente, dünn gesät. Im Herbst würde er die Ernte einfahren. Bis dahin hatte er frei. Er saß da und überlegte, was er seiner Frau zum Geburtstag schenken konnte. Sie hatte es gern kuschelig. Und sie mochte Tiere. Am liebsten mit brauner Soße. Bauer Dunkelbier überlegte, ihr eine Packung Einweghamster zu besorgen. Dann ginge das mit dem Abschminken abends flotter. Nee, besser noch wäre eine Ladung Q-Tips. Dann wüsste man, was man so alles auf der Wiese anstellen konnte. Oder echte Biberbettwäsche. Ha! Jetzt hatte er eine Idee. Bauer Dunkelbier fuhr zu seinem Nachbarn und besorgte sich dort einen Anhänger voll mit männlichen Küken. Die hätte sein Nachbar eh geschreddert. Wieder daheim nagelte er eins ums andere auf den Laminatboden im Wohnzimmer. Das war ein ganz schöner Lärm. Als er fertig war, zog er sich die Stiefel aus und machte ein paar Probeschritte. Ja, das fühlte sich so an, wie er dachte, dass es sich anfühlen würde. Seine Frau würde begeistert sein. Und je mehr man auf dem Kükenteppich umherging, desto leiser wurde es auch. Bauer Dunkelbier hatte lichte Momente, dünn gesät.
Hier ist die Sendung, die runtergeht wie Graupensuppe. Hier ist Fest und Flauschig. Es ist Sonntag. Jan, das Datum, das weißt immer du. Du bist von uns beiden so der Statistiker.
Ja.
So eine Sache kannst du uns sagen.
Es ist der 25. März.
Genau, der 25. April. Nee, März.
Der 25. März, ja. Olli, nicht mal den Monat richtig hin.
Ich weiß noch nicht mal, welcher Wochentag heute ist.
Herzlich willkommen. Wo bist du denn ungefähr? In welchem Ort bist du denn ungefähr?
Karlsruhe. Ich bin in Karlsruhe, genau. Mhm. Und ich wollte dich eine Sache fragen, direkt am Anfang unserer Sendung. Das kannst du mir bestimmt beantworten. Warum ist eigentlich das Verfassungsgericht oder das Bundesgericht hier in Karlsruhe?
Ich glaube, das war auch vor dem Krieg da schon. Da war irgendwie ein hohes Gericht.
Aber warum? Wieso?
Lass mich das gleich mal recherchieren. Ich habe das letztens nachgelesen. Es ist ja nicht nur, es ist ja auch der BGH, der Bundesgerichtshof ist da, das höchste Strafgericht. Und dann auch noch das Bundesverfassungsgericht ist da. Ich habe das letztens irgendwo gelesen. Scheiße, jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
Das würde mich wirklich interessieren, weil es muss irgendeine, Karlsruhe muss mal groß auf der Mappe gewesen sein. Gestern war ich in Minden. Gestern habe ich in Minden gespielt, da war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Warst du schon mal in Minden?
Nee, es ist nicht Minden, da kommt da nicht Dendemann her aus der Gegend von Minden? Oder
stimmt,
ist Menden?
Kurs kommt daher.
Und ist das nicht die Stadt des großen Wasserstraßenkreuzes, wo ich glaube, Nord-Ostsee-Kanal stimmt nicht, aber irgendwie der Mittellandkanal.
Nee, die Weser zieht da längs, ja.
Trifft irgendwie auf die Weser und dann gibt es da so eine große Wasserstraßenkreuzung. Ich erinnere mich noch, als ich noch die Late Line moderiert habe, haben öfter mal Leute aus der Gegend angerufen. Ist eine relativ trostlose Gegend, glaube ich, aus der man halt gerne mal beim Radio anruft, um überhaupt mit irgendjemandem zu sprechen. Und da ging es dann oft um irgendwie das Wasserstraßenkreuz. Ich glaube, das ist so Minden, dafür ist Minden bekannt. Und du hast im Stadttheater gespielt, ich habe es schon bei Instagram gesehen.
Ja, war total die Abfahrt. Ausverkauftes, wunderschönes, kleines, altes Theater. Und ich hatte überhaupt keine Erwartung gehabt. Die Amis haben ja damals immer, als Deutschland dann also den Krieg verloren hat, und dann mussten sie da durch, da haben sie immer Badminton gesagt, weil das da so unangenehm ist. Und da ist auch dieser Sport entstanden, keine Ahnung. Aber Minden ist wirklich noch nicht bei mir so groß aufgetaucht bis jetzt. Es war wohl mal im Siebenjährigen Krieg, habe ich nachgelesen auf Wikipedia, weil ich den Leuten immer gerne in ihrer eigenen Stadt ein bisschen was über ihre Stadt momentan auf der Bühne erzähle. Im Siebenjährigen Krieg gab es einen Tag, da war Minden ziemlich wichtig. Das war das einzige Mal, dass Minden ins Weltgeschehen eingegriffen hat. Wird auch immer noch gefeiert in Minden. Ansonsten ist es sehr trocken und trostlos. Ich bewege mich aber auch kaum aus dem Nightliner, also aus dem Bus raus, auf zum Konzertort und zurück. Alle anderen Kräfte müssen gespart werden. Die Tour geht noch 2,5 Wochen.
Ich habe diese Woche eine Nightliner-Erfahrung gemacht, einer Live-Music-Hall in der Lichtstraße, wo, glaube ich, wir auch schon mal, da haben wir mal einen Podcast aufgenommen, da war ich in deinem Nightliner und es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis man in Köln die Live-Music-Hall einrangiert hat, weil es eine ganz enge Einfahrt ist. Und in dieser Woche ist ein Kollege deutlich zu spät gekommen zur Arbeit, weil er hinter dem Nightliner von Lina Larissa Stahl stand, die Bibi aus Bibi und Tina, die ist nämlich auch auf Tour, die singt,
die süße Bibi.
Die süße Bibi und die singt auch wirklich gar nicht so schlecht. Die Songs sind von dem Rosenstolz, wie heißt er nochmal, der Produzent?
Peter Plate.
Peter Plade, genau, und seiner Produzenten-Kombo gemacht, auch ganz gute Songs, haben wir schon mal drüber gesprochen, und die hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde die komplette Lichtstraße in Köln lahmgelegt, weil der Nightliner einfach nicht da durchpasste. Haben es dann, glaube ich, auch irgendwann aufgegeben und sind dann vor die Tore Kölns gefahren und haben dann draußen irgendwie ein Open-Air-Konzert gemacht, keine Ahnung. Ich habe ein paar Sachen, die ganz kurz...
Die Lina hat es, wollte ich kurz sagen, richtig schlau gemacht. Die hat ja in dem Bibi und Tina-Film, die Bibi Blocksberg gespielt, hat da schon gesungen und hat jetzt gleich mit dem Produzenten im Anschluss ein Projekt gestartet, wo sie so ein bisschen das Ding weiterfährt, sich aber auch, die ist ja auch größer geworden, jetzt zieht die sich ja auch an wie so, also wie so Popstars inzwischen, aber das hat die sehr schlau eingefädelt und die Fans sind gleich am Ball geblieben bei der Lina. Die war auch mal auf meinem Konzert, weiß ich noch ganz genau. Ja, richtig schlau, man kriegt sonst gar nichts davon mit. Nenn mir mal einen Hit von ihr.
Wow, wow, Chaos im Kopf ist Tovabo, ich kenne nur die Bibi-Lieder, die kenne ich aber dann dafür alle sehr gut, ja, bin da sehr textsicher. Gut. Ich muss ganz kurz, damit ich das nicht vergesse, ich habe einigermaßen böse Mail bekommen, weil wir letzte Woche und vorletzte Woche so über Stefanie Giesinger gelästert haben, meine Lieblings-Instagram-Benutzerin, 3 Millionen Follower momentan im Krankenhaus, ich glaube, jetzt ist sie wieder entlassen worden, und da hat mir jemand geschrieben,
wieso war sie im Krankenhaus?
Ja, weiß ich nicht, sie war im Krankenhaus, wir haben das so ein bisschen läppisch hingenommen, das ist aber eine schwere Krankheit, und deswegen schreibt der Dominik auch bei Instagram, ey yo Jan, Stefanie Giesinger hat, wie ich kürzlich erfahren habe, das Cartagena-Syndrom oder auch primäre ziliäre Dyskinesie PCD, eine Erbkrankheit, bei der es durch nicht und weniger bewegliche Zilien, Flimmerhärchen, zu verschiedenen Symptomen wie Unfruchtbarkeit, Situs inversus, also Organe liegen falsch im Körper, und chronischen Erkältungssymptomen kommen kann. Bin kein Fan von der Alten, da nur eindimensionaler Schwachsinn, aber die Krankheit ist beeindruckend.
Ja.
Okay, er weist mich nicht zurecht, er sagt einfach nur, die Alte ist vielleicht nicht beeindruckend, aber die Krankheit ist wow. Oh Gott. Ja, aber krass, das wusste ich gar nicht.
Ja. Das ist ja, das war auch nicht, das haben wir ja auch nicht böse gemeint. Aber alles andere haben wir echt so gemeint, weil ich bin ihr entfolgt. Ich finde es noch nicht mehr so gut, dass man sich darüber totlachen kann. Also mich macht's aggressiv und mir macht's Angst, dass ganz viele so sind, dass da draußen ganz viele junge Menschen genauso sind, weil die hat 3 Millionen Follower und die hat eine Armee von Zombies, von leeren Zombies, die nur noch eine Wertschätzung haben, wie viel Likes ein Bild hat und so. Das ist scheiße. Das ist nämlich das, was mir dann Angst macht. Deswegen gar nicht erst angucken und auch gar nicht wie ein alter Mann darüber zu viel rummeckern. Das schockt gar nicht, auch nicht.
Ich habe einiges auf dem Zettel. Wir haben einiges ausgelöst und ich finde es immer ganz schön, wenn man das zu Beginn der Sendung so abarbeitet, damit wir das nicht vergessen. Wir haben auch letzte Woche uns über den Podcastpreis unterhalten und über den Podcast Herrengedeck. Und da haben
habe ich auch gelesen, das ist kein Sex-Podcast, wollten wir auch gar nicht haben. Das war wahrscheinlich ein Missverständnis. Alles Liebe, alles Gute für die, ich weiß nicht, das sind 2 Frauen, glaube ich, die das machen.
Mädels von Herrengedeck sind mit uns immer auf der Spotify-Startseite. Also scheint ein ganz erfolgreicher Podcast zu sein.
Ja, und der ist bestimmt auch gut. Und es gibt auch nicht nur Sex-Podcasts, aber es gibt sehr viele, so, das ist ja nun mal einfach so. Oder es kommt mir so vor. Oder
ich habe immer der gleiche mit, ja. Mit 2 Frauen. Ich habe auch da bei Instagram auf jeden Fall, wurden wir gemaßregelt von diesen beiden Kolleginnen. Und wie wir letzte Woche schon gesagt haben, wir müssen uns einfach vernetzen. Wir müssen untereinander ins Gespräch kommen. Wir müssen ein riesengroßes Netzwerk aufmachen, uns gegenseitig featuren und so. Also jetzt wir natürlich nicht. Wir machen uns darüber lustig.
Die anderen
aber
alle,
ihr macht das mit euch, alle anderen. Der Podcast ist aber auch schon fast, habe ich das Gefühl, so ein bisschen ein Format der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, in Zukunft, jeder hat eine eigene Late-Night-Show. Das ist das neue Ding. Du bist morgen zu Gast bei unserem lieben Kollegen Klaas Häufer-Umlauf in der dritten Sendung.
Ja.
Wie ist denn da die Stimmung eigentlich? Hast du die Fühler noch ausgestreckt?
Ich bin momentan auf Tour. Ich freue mich. Klaas habe ich lange nicht mehr gesehen. Und Bjarne Mädel ist auch da. Und mit dem habe ich ja einen Song auf meiner letzten Platte zusammengeschrieben. Ist ein Freund. Ist ein echt guter Freund. Beides Freunde. Komme ich gerne hin, habe an dem Tag Day Off und fliege dann extra aus Wien. Also eigentlich wäre ich jetzt in Wien. Wir zeichnen ja am Donnerstag auf, sagen wir mal. Wir spielen mit offenen Karten. Ich fliege nach Wien, von Wien nach Berlin und dann wieder zurück nach Nürnberg. Und dann geht die Tour weiter. Ja. Genau. Und die Stimmung ist bestimmt ganz gut. Ich habe die zweite Sendung jetzt auch noch nicht gesehen. Mache ich vielleicht heute im Anschluss an diese Sendung. Hast du sie gesehen?
Ich habe sie gesehen, ein wesentlich besser, viel entspannter, also wesentlich besser, also viel entspannter und viel geschmeidiger. Ach, das wird schon. Das wird nicht so ein Trudelding wie irgendwie wie bei Pocher oder sowas. Das steht, das merkt man schon, er steht da einfach. Das ist doch schon schön. Also es funktioniert wirklich gut. Es kann nur besser werden. Ansonsten.
Wieso? Ich denke, es ist gut oder kann es noch besser werden? Bist du es gut, also, oder findest du es nicht gut?
Es ist schon gut und es kann nur weiter besser werden. Ich glaube, das ist einfach, die Lockerheit kommt dann mit der Zeit. Wichtig ist, der Sender darf einem nicht reinquatschen. Es wird tödlich, wenn dann noch irgendwie nach 3, 4, 5 Sendungen da das erste ProSieben-Redakteur mal interveniert und sagt, wollen wir nicht irgendwie, keine Ahnung, hier mal irgendwie Michaela Schäfer hinsetzen, die wäre doch sicherlich auch eine Bereicherung für die Sendung. Dann wird es immer so ein bisschen schwierig, aber das ist nicht abzusehen. Also das ist alles, auch sein Sidekick Jakob macht das wirklich super, ist wirklich eine gute Sendung. Ja.
Das ist wiederum das Gute, wenn man auf ZDF Neo, glaube ich, eine Sendung hat, dann quatscht ein der Sender definitiv nicht rein, weil es vielleicht nicht groß genug ist. Oder?
Also ja, das ist vielleicht das Gute.
Also das ist dann vielleicht ganz gut, oder? Dass dann man vielleicht ein bisschen, also ich meine, aber dann gibt's immer Ärger nachhinein, weil das ist das andere Problem. Im Underground, da quatschen sie einem nicht rein, dafür wird man aber im Nachhinein in den Arsch gefickt. Also das
weißt
ist
du,
ja...
Nein, das Ding ist, das ist eigentlich so eine grundsätzliche Entscheidung. Du hast mit beiden Partnern, gibt es immer Reibung, sage ich das jetzt mal professionell formuliert. Das kann man sich abschminken, dass man quasi denkt, man es geht dahin und darf dann machen, was man möchte. Man muss natürlich immer Dinge, auch gerade so heikle Sachen, immer im Gespräch, Diskussion, Politik muss man viel machen, muss man dann durchsetzen. Und ich glaube aber, beim privaten Fernsehen und beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es verschiedene Schwierigkeiten und verschiedene Fettnäpfchen, und es ist, glaube ich, bei beiden gleich schwer. Es sind nur andere Sachen. Ich glaube, bei ProSieben ist es scheißegal, wenn da irgendeiner von der CDU anruft oder von der CSU oder irgendwie Olaf Scholz sich mal beschwert, da weiß er gar nicht, wo er anrufen soll bei ProSieben. Auf der anderen Seite hast du ProSieben wahrscheinlich Schwierigkeiten, mal über Adidas einen Witz zu machen oder sowas, weil die dann einfach die Werbespots zurückziehen, ne? Und das ist beim ZDF, merkt man schon, sind halt so ein paar Politiker im Fernsehrat und so, und da ist man dann schon so ein bisschen pingelig, wenn es dann um Witze über die AfD geht und so, da muss man das alles ganz genau und Justiziar und so.
Hat mir bei den öffentlichen Rechtlichen nie gefallen, dass es so ein anonymer Apparat ist. Also ich habe ja beim NDR eine Sendung mal gemacht, die sofort wieder abgesetzt wurde, schon lange her. Wir haben beim ZDF eine Sendung gemacht, öfter mal was gemacht, aber man hat nie irgendeinen Verantwortlichen getroffen, der sich mal bedankt oder der mal sagt Hallo oder der sich mal vorstellt oder der...
Aber das kann ich voll verstehen. Das System im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist wichtiger als da so Einzelpersonen. Da musst du dich schon so ein bisschen unterordnen, und da kannst du dann nicht erwarten, dass du irgendwie vom Programmdirektor eingeladen wirst, auf den Nürburgring damit irgendwie Sportwagen rumzufahren.
Warum
damit
nicht?
Damit die Laune Warum steigt nicht? als Moderator. Mhm. Es ist nicht mal, also es ist, glaube ich, gar nicht mal so, dass sie das nicht gerne machen wollen. Die haben einfach auch, glaube ich, gar keine Zeit dafür. Und es ist ein anderes Selbstverständnis. Ich glaube, das ZDF ist schon nochmal, und auch der ARD und die Öffentlich-Rechtlichen sind so Sender, die einfach da sind und die, glaube ich, gar nicht sich so behaupten müssen auf dem Markt. Und ich glaube, das ist schon bei ProSieben anders. Da kriegst du auch mal einen Geschenkkorb und so. Ich weiß noch, wie wir bei Spotify zu Weihnachten mal diesen Massagegutschein geschenkt bekommen haben. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas von einem Sender geschenkt bekommen, weil ich beim Öffentlich-Rechtlichen
noch gearbeitet habe.
Und dann von Spotify, wir haben doch letztes Jahr da so diese Massagegutscheine bekommen. Wo ist der eigentlich, der Massagegutschein? Wir haben doch einen doppelten
Massagegutschein. Den müssen wir zusammen einlösen, und das will ich nicht. Ich erinnere
Hast
mich
du
dran,
den?
Dass ich beim... Nee, ich habe ihn nicht. Ich glaube, du hast ihn, oder hat ihn zu eingestellt.
Ich möchte eine ganz kurze Sache loswerden, wo wir gerade beim Thema Massage sind. Ich habe diese Woche festgestellt, das ist vielleicht so eine Sache, die im Alter erst kommt. Massage von innen, wenn man ein klassisches Konzert besucht. Einfach mal in die Philharmonie gehen. Ich neige da dazu, da einzuschlafen, aber es gibt fast nichts Entspannenderes, als in der Philharmonie gefangen zu sein mit so irgendwie 2000 Silversurfern, so hustenden Rentnern, die immer nach jedem Satz immer so einmal abhusten und dann mucksmäuschenstill sind, wenn das Orchester wieder anfängt. Es ist wahnsinnig entspannt, und ich bin wirklich eingeschlafen und wurde dann von meiner Begleitung geweckt, weil ich dann so laut geschnarcht habe. Und es ist was ganz Irres passiert in der Philharmonie in Köln. Und zwar... Man muss ja immer leise sein beim Konzert. Ganz, 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 ganz leise, damit man das alles hört. Ja. Und es gab einen, der saß in der Reihe vor mir, einen älteren Herrn. Und der war die ganze Zeit, merkte man schon, der kam rein, der war mega angespannt. Der hat die ganze Zeit, wenn einer irgendwie mit dem Hustenbonbon geraschelt hat während des Konzerts oder einmal zu schwer geatmet, hat er sich sofort umgedreht und wollte den irgendwie maßregeln und hat dann so disziplinierend gestöhnt. Und der hat sich dann nach der Pause umgesetzt, saß dann 3 Reihen vor mir, und dann hat wohl irgendeiner mit seinem Programmheft so sehr geraschelt, dass der Typ aufgestanden ist mitten im Konzert, hat mir das Programmheft aus der Hand gerissen und bei sich auf den Boden geschmissen und hat einfach wieder weiter nach vorne zum Konzert geguckt.
Alter.
Der ist einfach aufgestanden, hat das Ding genommen, zerknüttelt, auf den Boden geschmissen, mega aggressiv.
Und der andere, was hat der gemacht?
der wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Und dann ist, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist hier gerade, hat hier gerade einen Federhandschuh geschmissen. Jetzt wird gleich, wenn das Konzert zu Ende geht, eine Schlägerei von über 60-Jährigen hier vor meinen Augen stattfinden. Aber das Geile war, dann hat dieser Typ, der die ganze Zeit so mega angespart war, ist dann quasi kurz vor der Zugabe einfach rausgelaufen aus der Philharmonie und hat sich einfach verpieselt, ist abgehauen. Hat dann, es gab keine Konfrontation und dann hat sich, haben sich dann die irgendwie geschockten hinter ihm sitzenden darauf geeinigt, dass man darüber lachen muss und dass er wohl offenbar psychisch krank war.
Aber das war dann auch nicht so ein richtig herzliches Lachen war es dann auch nicht. Ne?
Weil das war mega komisch, weil das, wer ist denn so, wer hält denn diese komische Aggressivität 3 Stunden lang über so ein Konzert? Der war 3 Stunden lang, wenn du den angepiekt hättest, hätte dir einfach eine in die Fresse gehauen. Aber der sitzt in einem
der
Konzert,
war so angespannt, der war aber, ja. Das sind aber auch Leute, die gehen auch schon rein mit der Haltung, das musste ich mir auch wieder abgewöhnen, das ist bei den Konzerten. Diese Haltung, dass man denkt, oh, da hört ja sowieso keiner zu, die filmen ja alle oder so. Man wird vielleicht auch irgendwann so negativ, wenn man also so, das schon so oft gesehen hat. Und das ist ja gar nicht so. Und der war vielleicht so angespannt und es war sein absolutes Lieblingskonzert in der Philharmonie und er wollte sich nicht kaputt machen lassen. Keine Ahnung. Ey, bei meinen Konzerten hält keiner ein Handy hoch. Ich muss die Leute drum bitten auf einmal, sonst gibt's gar nichts mehr auf YouTube von mir. Die sind so gut erzogen, die filmen das alle nicht und sind wirklich die ganze Zeit voll bei der Sache. Und dann hat mir auch ein Mädchen geschrieben, ich muss wieder anfangen, mehr Vertrauen in das Publikum zu haben. Es ist so und außerdem ist es auch gar nicht so schlimm, wenn einmal mal kurz filmt. Aber bei der Philharmonie ist das komplett verpönt, oder? Wenn da mal einer filmt?
Es haben Leute gefilmt, weil das, es war ein ganz berühmter Cellist. Und das haben dann, da gibt dann schon so ein paar Fans. Und auch geil, dass diese ganze Klassikszene auch lang und so, diese ganz prominenten, sehr erfolgreichen Klassikmusiker, dass die alle so ein Special-Ding haben, wo man genau weiß, das machen die nur, damit die ganzen Ladies Ü60 das irgendwie so geil und süß finden. Also so zottelige Haare oder lang, dass der mal bei André Rieu mit auftaucht. Oder
Stilbruch. Diesen,
ja, so, weißt du, der Micha Majski hatte dann irgendwie so ein lustiges silbernes Hemd an, sehr exzentrisch. David Garrett irgendwie ist ja auch mit seinem Pferdeschwanz. Alles so komische, so kleine Dinge.
Da kann Richard Kleidermann nicht mehr mithalten, ne?
Nee, genau. Richard
Kleidermann,
der klassische Musiker von früher.
Ja. Der hat nur einen dicken Pimmel gehabt. Der Lang, der weist sogar darauf hin. Weißt du? Der heißt ja nicht umsonst Lang. Der will den Leuten auch noch ein Hallo, Lang. Ja, Richard Kleidermann, kennst du noch die Werbung damals im weißen Flügel? Und dann hat er mal so bräsig in die Kamera geguckt. Der sah so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Sascha Hehn und Howard Carpendale. So ein Klon aus den beiden.
Ja. Fürchterlich. Also wer das noch nicht gemacht hat und man geht ja erst ab so einem gewissen Alter dahin, ohne dass man sich ganz schäbig fühlt oder wie so ein Superstreber. Aber es ist wirklich eine ganz schöne Art abzuschalten. Die Karten waren wahnsinnig teuer, irgendwie, ich glaube 90 Euro haben die gekostet, auch gar nicht mal so
aber
gute Plätze.
Aber warum geht man da denn hin?
Das ist
warum
wirklich,
geht man da hin, wenn man einschläft?
Ich glaube, das wird dir gefallen, du bist doch auch so ein komischer Ayurveda-Kult.
Ich war schon. Ich meine, warum gehst du da hin? Das ist doch gar nicht dein Ding.
Nein, ich finde das total
entspannt.
Weil man
da besser wegnicken kann, zum Einschlafen oder was?
Nee, ich höre mir das gerne an.
Du
bist gezwungen, das Handy wegzulegen, du musst dich auf eine Sache konzentrieren, das ist nur für die Ohren eigentlich. Es gibt so ein paar geile Regeln. Ja, und es gibt so ein paar geile Regeln, ich finde es auch allein schon deswegen, aus diesen Loriot-Gründen, geht man dahin, weil man sich freut, dass die Leute wirklich abhusten nach dem ersten Satz, dass alle versuchen, krampfhaft leise zu atmen, aus Angst.
Stimmt.
Also ich glaube auch, diese Regel, dass
es
man
gibt
nicht
also
sagen
paar,
darf.
Paar Gold, ja. Eine goldene Regel ist auch in der Philharmonie, du darfst nicht wichsen, oder? Während der Aufführung.
Nicht wichsen und nicht AA machen in der Philharmonie. Du musst aufs Klo gehen.
Nicht auf die Bühne nicht AA machen. Das ist eine goldene Regel in der Philharmonie.
Außer in die Tuba. In die Tuba kann man AA machen. Das geht immer. AA.
Ja, ich habe auch noch eine. Ich mir 85 Jahren war eine ganze. Ich muss ja auf eine Sache aufmerksam machen. 85. Du kannst dich daran erinnern. Die Ips hatten damals die Urzeitkrebse, die sich jeder gekauft hat.
Ich erinnere mich.
Ja. 4. Kurze Zeit später eine Edition. Das war ein ganz großer Skandal in Deutschland. Hat Ips den Urzeitmenschen gezüchtet. Da gab es eine Ausführung. Da konnte man das kaufen. So ein Samen in der Petrischale. Und dann ist dir nach 2 Jahren ein kleiner Urzeitmensch aus dieser Petrischale gewachsen. Und das war ein Riesenskandal. Ich hatte so einen. Und das Problem war, du warst ja selber noch ein Jugendlicher. Du warst 10, 11, 12 Jahre alt. Und dann musstest du den selber beim Ortsamt anmelden und so. Der wurde dann vom Staat, also der musste Steuern zahlen. Und dann hast viele Jugendliche in meinem Alter damals sind mit so einem kleinen Urzeitmenschen zur Schule gekommen. Den hatten sie dann die ganze Zeit. Die sind aber auch nur so 20, 25 Jahre alt geworden. Schlechte Zähne, schlechtes Haar, haben nur ins Wasser, nur ins Feuer gestarrt, konnten kaum reden. Und die meisten sind jetzt nicht mehr da von diesen Urzeitmenschen. Aber das war damals ein ganz großer Skandal. Und einer von diesen Urzeitmenschen, den hatte ich. Und ich habe damals, die werden ja nicht so alt. Weil, wie alt wurde ein Urzeitmensch damals?
25, 30. Ja, höchstens.
Muss man, ja.
Höchstens,
oder?
Ja.
Das hat aber schon 2 Jahre gedauert, bis der komplett aus der Petrischale entwachsen war. Also der wächst mit dem Kopf vorn weg raus, weißt du? Und in der Zeit habe ich dem das Leben schon so madig gemacht, ihm die Lust am Leben genommen, dass der nicht so alt geworden ist. Also ich habe das Leben von diesem Urzeitmenschen noch verkürzt dadurch, dass ich ihm die Lust am Leben genommen habe. Weil du durftest ihn nicht umbringen, das war ja dann ein Mensch, der wurde halt aus dem Yps-Heft zwar gezüchtet. Ja. Und das ist eine Beichte, die ich heute hier einmal bei uns im Podcast...
Ich stelle mir gerade vor, wie du da in deinem Novotel sitzt, irgendwo, Novotel Karlsruhe. Ist das so ein Hotel, wo man im Foyer unten in der Lobby, wo man so Kaminfeuer auf Bildschirm hat?
Genau.
Wirklich, ne?
So eins ist es. Es ist echt ein Mittelklasse-Hotel. Es ist nicht das Ganze, aber meine ganze Band übernachtet hier. Weil wir fahren im Nightliner und ab und zu wir sind auch noch Männer und Frauen gemischt. Wir sind ein gemischter Bus. Es ist ja nicht nur eine reine Männertruppe bei uns. Und dann braucht jeder mal seinen Freiraum, weil wir schlafen ja oben. Du warst ja in so einem Nightliner, in diesen Schlafkabinen. Und das ist schon zerrend auf Dauer, ja.
Ich habe gerade Informationen zugeschickt bekommen von unserer Geschäftsführerin Sue Holder. Sie hat mir geschrieben, warum das, also weiß immer nicht genau, warum das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe ist, aber zumindest ein paar Informationen. Das möchte ich jetzt dir und den Menschen nicht vorenthalten hier bei Spotify, im Wissenspodcast. Der Bundesgerichtshof, der BGH, wurde am 1. Oktober 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz seitdem in Karlsruhe. Der 5. Strafsenat des BGH zog 1997 auf Anordnung des Bundesministers der Justiz nach Leipzig in die Villa Sack. Ursprünglich sollte nach der Wiedervereinigung Deutschlands der gesamte BGH in das historische Reichsgerichtsgebäude in Leipzig ziehen. Ja. Das weiß ich nämlich auch noch. Als ich in Leipzig war, hat mir ein Mann, der da irgendwie die Stadt kannte, auch ganz viel von diesem Reichsgericht erzählt. Ich glaube auch die Prozesse gegen den Kuppelbrandstiftung bei den Nazis 1933 fanden alle in Leipzig statt. Doch dann konnte sich dieser Vorschlag zumal gegen den Willen der Richter politisch nicht durchsetzen. Leipzig erhielt daher gemäß der Empfehlung der Föderalismuskommission von 1992, welche von nur den 5. Strafsenat zur Pflege der gewachsenen Verbindungen zwischen Westberlin und der Bundesrepublik, der in Berlin residiert hatte. Warum das alles in Karlsruhe ist, wir wissen es nicht. Ein Mysterium. Wir werden sicherlich viele schlaue Karlsruhe haben, die uns das schreiben. Gerne per Instagram, gerne per Facebook oder bei Twitter.
Morgen auf der Bühne. Genau, du, ich werde es auf der Bühne morgen mal fragen. Ich spiele morgen in Karlsruhe, im Tollhaus. Und dann
direkt im Verfassungsgericht morgen, im
Senat. Im Tollhaus, das wird der Tollhaus hier genannt. Verniedlicht sagt man hier Tollhaus dazu.
Ja.
Jan, ich will unbedingt eine rauchen. Das Problem ist, in meinem Zimmer ist es nicht Raucherzimmer. Gibt noch nicht Raucherzimmer. Ich habe früher Folgendes gemacht. Ich habe die Duschhaube genommen. Kennst du ja auch die Duschhaube. Und habe die um den Rauchmelder gemacht. Und da, den könnte man so rumspannen. Das könnte ich jetzt entweder machen. Oder ich gehe mit dem ganzen Konstrukt jetzt einfach mal kurz auf Klo. Ich weiß, klingt asozial. Aber ich rauche manchmal auf dem... Nee, nicht mal. Also heute rauche ich, würde ich mal rauchen im Bad. Im Hotel.
Willst du das jetzt wirklich machen?
Du
weißt, dass es dann am nächsten Morgen so eine Rechnung gibt, wo du dann irgendwie 250 Euro das Zimmer reinigen lassen musst.
Und weißt du, wann es die Rechnung nicht gibt? Folgendes, mein Trick. Du gehst, wenn du auscheckst, nach unten zur Rezeption und sagst, hey, ich bin ehrlich, ich habe ein Zimmer oben geraucht. Es tut mir leid. Und das war doof von mir, das kommt nicht nochmal vor. Und wenn du das sagst, dann sagen sie, ach, ist schon nur gut, Herr Schulz, ist nicht so schlimm.
Meinst du? Je nachdem, auf wen du da unten triffst in der Lobby.
Nein, aber das ist schon ein paar Mal hat das geklappt. Also ganz ehrlich, dass man das... Und die Leute generell, die honorieren das, weil das die meisten rauchen auch im Hotelgewerbe. Und die sagen, ja komm, dann gehen wir jetzt einmal mit dem Duftspray durch. Das merkt sowieso keiner. Hörst du mich noch gut?
Du bist jetzt auf dem Klo und zündest dir gleich eine Zigarette an?
Ja, ich bin schon dabei. Warte mal, ich baue schon alles um. Das kann sein, dass jetzt so ein bisschen wieder die Leitung schlecht ist. Aber das ist Abenteuer-Podcast. Unterwegs im Hotelzimmer mit Olli Schulz. Das ist mal was anderes.
Das ist sonst viel aufwendiger, wenn man das erleben möchte. Da muss man dich erst kennenlernen bei Tinder oder auf dem Konzert dir schöne Augen machen. Genau. Das können jetzt alle Leute ganz automatisch, weil sie ein Spotify Power Premium Abo haben, können sie das alles miterleben. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Waren wir eigentlich schon mal zusammen in einem Hotelzimmer?
Nein, ja.
Kann mich nicht erinnern.
Doch klar, wir haben schon mal in Hamburg zusammen, aber ja, Logo. Aber wir haben nicht zusammen. So, jetzt wird es ein bisschen heilen, jetzt bin ich auf Klo.
Was ist das denn? Wie sieht denn das Badezimmer aus? Nur damit wir uns das vorstellen können. Ist es eins mit Dusche und Badewanne?
Ja, in einem so. Also mit so einer Glasscheibe, ziemlich klein.
Oh, scheiße, hier das ist immer scheiße.
Es ist aber okay. Man kann da. Es ist so ein Hotelzimmer, wo ich schon tausendmal drin geschlafen habe, was mich wirklich nicht. Das ist ein Zweckzimmer. Ich muss aber auch sagen, es muss nicht das schönste Zimmer sein. Ich bin heute einen Tag hier drin. Ich liege lethargisch im Bett. Ich schaue ein paar Netflix-Sachen. Ich habe gerade mit Ricky Gervais angefangen, mit dem Stand-up-Programm.
Habe ich auch gesehen. Er ist einfach.
Erstaunlicherweise ganz. Erstaunlicherweise lustiger, als ich dachte.
Ja, aber er ist trotzdem dieses ganze Gesamtkonstrukt. Ricky Gervais ist mir leider so ein kleines bisschen, hängt mir das zum Hals raus. Aber das kann auch nur
Ricky
eine Phase sein.
Ricky Gervais hat irgendwann erkannt, dass er fand es sehr geil, dass er zu den Geilen dazugehört. Das merkt man zum ersten Mal bei dieser Talking Funny Geschichte mit Chris Rock, Seinfeld und Louis C.K., wo er immer extra laut, extrovertiert lacht, um auch zu zeigen, ja, wir sind hier jetzt voll die vier Comedy Kings. Das spürt man. Aber er hat abgeliefert. Golden Globes, ich fand das echt mega, diese Moderation.
Ja. Olli, wir haben diese Woche einen Print-Neustart. Auch jemand, der ein neues Projekt startet, nicht nur Klaas, kommt jetzt ganz groß raus. Auch unser gemeinsamer Bekannter Joko Winterscheid.
Ich habe es gesehen.
Hat die neue Zeitung veröffentlicht, die JWD bei Gruner und Jahr. Wir haben diese Zeitung schon vorhergesehen, bevor überhaupt irgendjemand wusste, dass es sie gibt. Und ich weiß, dass wir damals, als wir gesagt haben, lass uns mal hier überlegen, wer eine Zeitung machen könnte. Wir haben die Eckart, glaube ich, erfunden. Die Joko, es war bekannt, glaube ich, ne? Die Joko war bekannt. Oder es war bekannt, es soll ein berühmter Promi, sollte eine Zeitung bekommen.
Genau. Nee, die Eckart haben wir ins Leben gerufen.
Wir haben die Eckart erfunden. Genauso war's.
Naja. Eigentlich haben wir die Zeitung an sich erfunden, kann man jetzt auch einfach mal sagen. Also, die Funkuhr, die hört zu, alles auf unserem Mist gewachsen. Aber ich würde gerne bei Jokos Magazin, ganz ehrlich, ich werde ihm gleich im Anschluss an diese Sendung eine SMS schicken, ob ich eine Rubrik kriegen darf. Der nachdenkliche Schulz oder so. Auf der letzten Seite, wo ich nochmal so, das wäre doch was. Ganz alte Schule, so eine Rubrik.
Er hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich Lust habe, was zu schreiben. Und ich habe erstmal so im Eifer des Gefechts gesagt, ja, gerne, wahnsinnig gerne. Ich soll die Zeitschrift irgendwie schlecht machen. Hat er wirklich. Ich habe das aber leider nicht geschafft, weil bei Texten ist das immer so. Ich bin dann immer so pingelig. Und das Schlimme an Texten ist, anders als bei Fernsehsachen oder Radio- oder Podcast-Sachen, die sich so versenden, also wo alle Leute Verständnis dafür haben, wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder da nur so halbgeile Sachen bei rauskommen. Ich finde immer, bei Texten fällt mir das wahnsinnig schwer, da loszulassen und die abzugeben. Und ich habe das dann nicht geschafft. Und ich glaube, wenn ich das richtig gemacht hätte und richtig mit Mühe und so, hätte ich da zu viel Zeit für aufgewendet. Und ich habe so viel zu tun jetzt gerade. Ich habe das einfach nicht geschafft.
Was machst du denn die ganze Zeit?
Ich verrate es einfach. Ich habe gestern eine neue eine Show aufgezeichnet, eine neue Fernsehshow, eine Überraschungsfernsehshow. Die läuft nächste
ZDF,
Woche.
Am, ZDF Neo, ja.
Fürs ZDF, genau. Und wir haben ja diese Rubrik, lass dich überwachen, Prism is a Dancer und so. Die haben wir mal klein in der Sendung. Wir haben schon mal so eine Spezialsendung gemacht. Und die war dann 45 Minuten lang. Und jetzt haben wir so richtig einen richtig fetten, großen Sendeplatz
bekommen. Prism is a Dancer.
Und machen die lass dich überwachen Show. Und das war gestern. Ich bin wirklich völlig im Eimer, weil das eine extrem aufwendige Sendung war. Die Leute melden sich an, wollen Tickets haben. Und dann haben wir 2 Monate lang Zeit über unsere 200 Gäste was rauszufinden. Und das ist alles so, weil wir den Anspruch haben, dass wir das schon so ernst nehmen, also dass wir da nichts faken oder sowas, bereiten wir so viele Sachen vor, hoffen dann, dass alle Leute auch kommen und nicht irgendwie im Stau stecken bleiben oder die Karte verfallen lassen und so. Und es hat wirklich alles geklappt und wir haben wirklich richtig super gute Aktionen und wir haben gestern bis um 23:30 da irgendwie noch in der Firma gehangen. Einige Mitarbeiter haben erst um 4 Uhr den Laden verlassen und dann haben wir gestern zur Mitarbeitermotivation, weil so angestrengt und so viel gearbeitet haben wir noch nie das hat wirklich lange gedauert und dann hat irgendjemand die Idee gehabt, wir leihen uns, mieten uns für einen Abend eine Softeismaschine. Und du bist ja auch öfter mal unterwegs mit Gruppen. Das ist das Geilste, das ist halt die größte Kosten-Nutzen-Nummer, die wir jemals hatten. Einigermaßen bezahlbar für so einen Abend oder für zwei. Und alle Leute haben sich mega gefreut. Man tut da nur so ein Pulver oben rein und Wasser und dann kommt da echtes geiles Softeis raus. Und dann haben wir dann so Schüsseln gehabt mit Schokoladenstreuseln und Smarties und so. Und die Leute haben so gut gelaunt, fand ich noch nie. So eine fucking
Softeismaschine. Ja, gib den Kindern ein paar Ballons ins Publikum, bisschen Eis. Das ist das, was Menschen. Na,
nicht die Zuschauer, die Mitarbeiter haben Softeis bekommen.
Ach, die Mitarbeiter.
Wir haben hinter den Kulissen, wir haben eine Softeismaschine aufgestellt. Für die Leute, die sich so angestrengt haben für die Sendung. Und die haben wirklich, und gestern, ach, ich will das alles gar nicht verraten. Wir hatten auf jeden Fall wahnsinnig viele Promi-Gäste. Ich soll dich von ganz vielen Leuten grüßen. Das kann ich aber
von
nicht wem? Verraten.
Von wem? Nenn mir einen.
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Ach so, kannst du nicht. Egal.
Weil die Sendung wird erst nächste Woche ausgestrahlt. Das ist eine große Überraschungsshow. Da will ich jetzt nichts verraten.
Erinnert mich ein bisschen dran, bei Zirkus Halligalli gab es die Rubrik Mein liebster Feind und daraus haben die auch eine eigene Sendung gemacht dann so, also aus einer Rubrik. So ein bisschen habt ihr auch aus einer Rubrik eine Sendung jetzt gemacht, eine große. Läuft die samstags oder normal auf einem alten Sendeplatz?
Nee, auf dem alten Sendeplatz. Wir haben Olli Welkes Sendeplatz vorab abgekauft, haben bei ihm im Studio vorbeigefahren mit dem Butterfly-Messer und haben gesagt, gib uns deinen Sendeplatz, ansonsten stechen wir dich ab. Hat er gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und dann hat das ZDF interveniert und es ist einen Sendeplatz gegeben. Naja, das passiert nächste Woche. Diese Woche ist nochmal, oder nächste Woche ist jetzt noch eine ganz normale Sendung und dann nächste, also nicht diese Woche, ist jetzt heute, wenn heute Sonntag ist, jetzt nicht den nächsten Donnerstag, sondern die Woche drauf. Den Donnerstag. Da gibt es die doppelte Aufzeichnung. Mega lang und da wird wirklich gut. Die JWD nochmal ganz kurz, ne?
Was ist JWD?
Das ist die neue Zeitung von Joko Winterscheid.
Ich glaube,
Deutschland heißt sie, glaube ich. JWD.
Wirklich?
Ja, hast Joko Winterscheid Deutschland. Ich habe die leider nicht in der Hand. Ich habe die aber schon gesehen. Ich kann dir sagen, was auf dem Cover drauf ist, wenn dich das interessiert.
Joko.
Ja. Es ist Joko. Warte mal, jetzt habe ich das Cover hier verklickt. Oh, wie ich das hasse.
Aber wenn das einer machen kann, ne? Also ich kaufe mir die Zeitung morgen. Ich habe so viel Zeit momentan. Das ist so schön auf Tour, da kann man so Zeit mal wieder ein bisschen verbrennen. Niemand kann dann erreichen. Man telefoniert zu Hause ab und zu mal, guckt, ob alles in Ordnung ist. Ansonsten, man kann ja nichts machen. Man ist ja auf Tour. Das ist die schönste Zeit des Lebens. Du solltest auch die Tour schon mal verlängern, Jan, mit dem Tanzorchester. Das wird dir gefallen auf Tour. Fährst du mit der Band Joko, mit?
Nee, ne? Ich fahr mit der Band mit. Ich weiß nicht genau, ob ich mit der Band im Hotel. Ich glaube, wir haben
so eine Mischung aus Nightliner
und Hotel. Nee, wir okay. Ist auch keine richtige Tour. Es sind so zwei Auftritte, dann haben wir wieder eine Woche Pause. So. Also das ist, glaube ich, nur einmal Hotel für alle. Also ich lese dir mal ganz kurz die Themen vor der JWD. Sie kostet erstmal 4,40 Euro. Das ist ein Premiumpreis. 4,40 Euro, das richtet sich auf jeden Fall an Leute, die mindestens Venture-Kapital in irgendein Startup gesteckt haben. Also alles.
Ach, Quatsch, Rock Hard kostet 6,50. Das ist völlig legitim für 40 für eine Zeitung.
Ausgabe Nummer 1. Metal
Hammer kostet mehr.
Ausgabe Nummer 1, April 2018. Hier kommen die Themen. Team Joko besucht kiffende Nonnen. Was ist denn Team Joko? Ist es so quasi so Gonzo-Journalismus, der... Also Leute, die quasi bei der Neon nicht untergekommen sind,
müssen jetzt für JWD arbeiten. Das heißt einfach, er selber war zu faul, da hinzufahren. Also haben sie ein Team gegründet, Leuten, und nennen das dann Team Joko, damit er auch schön fein raus ist. Würde ich genauso machen. Team Olli ist einmal um die Welt gereist, allerdings ohne Olli. Also so, das ist...
Genau.
Gab's mit Günther Wallraff auch schon. Irgendwann hat Günther Wallraff sich nicht mehr verkleidet, sondern andere. Das hieß dann, glaube ich, auch Team Wallraff.
Ja, aber weil Günther Wallraff irgendwann...
Um die Marke am Leben zu halten.
Günther Wallraff hat so viele Schnurrbärte sich angeklebt, das wurde einfach immer und überall erkannt. Spätestens als er sich mit Schuhcreme irgendwie das Gesicht schwarz gemalt hat und irgendwie zeigen wollte, wie schwer das Schwarze im Alltag haben. Wo man dann einfach sagt, dann redet doch einfach mit dem Schwarzen. Mal dir doch nicht das fucking Gesicht schwarz an. Da war vorbei mit Günther Wallraff. Hier, plus, der kleine Winterscheid, Reiseguide, Thessaloniki. Hä? Was ist denn das für ein... Hä?
Verstehe. Wieso denn das ist ein Ort. Der ist ja hingefahren.
Ja, warum? Was will er mit uns jetzt Thessaloniki? Große Überschrift ist, also Joko hat eine Zigarette im Mund, in der Hand eine zusammengerollte JWD, die brennt, mit der er sich die Zigarette hat. Er hat ganz struwwelige Haare, ein zerknittertes Frank-Plasberg-Sakko, ein Hemd, ein bisschen so Markus Peichel-mäßig, kleines bisschen zu weit aufgeknöpft und... die Überschrift ist, würden Sie diesem Mann ein Magazin abkaufen? Also quasi eigentlich so eine Art Mutprobe. Bist du blöd genug, 4,40 Euro zu bezahlen?
Ich bin's. Einkäufer hat er. Ich bin blöd.
Mich auch. Dafür. Ich fliege morgen nach Berlin. Ich werde auf jeden Fall mir auch am Flughafen morgen eine JWD kaufen. JWD, Punkt auch. Joko Winterscheid Druckerzeugnis. Kann auch Joko Winterscheid Deutschland heißen. Noch ein
und
Thema
weißt
ist...
Weißt du was? Die sind auch schlau genug. Die wissen gleich, dass Joko der Name mit dem Mann, mit dem Menschen verbunden ist. Und deswegen noch JWD. Das ist dann gleich so ein Trademark, die JWD. Man sagt ja auch nicht mehr, wir gehen ins... du weißt, man sagt nicht mehr Pink Floyd, ich höre Floyd. Also dass es noch so einen anderen, so ein Synonym gibt. Also die JWD, das ist schon gut. Alles gut gemacht.
Ja, und theoretisch, wenn Joko eines Tages
aussteigt, kann ernst. Ich hätte gerne
kann jeder, eine kleine Rubrik. Jan will dich draus machen oder irgendwie Janine, Wut, Doof.
Also Janine und Wiebke.
Janine und Wiebke und Dieter. Man kann theoretisch das auch noch ändern. Das ist das Schöne. Also wenn Joko eines Tages keinen Bock mehr hat. Ich frage mich, wie viel Ausgaben da jetzt im Jahr erscheinen und vor allem, was mich beruflich interessiert, wie viel Kohle verdient Joko damit? Was meinst du? Was kriegt er dafür? Von den 4,40 Euro kriegt er dann jetzt einen Euro, wenn ich, oder? Kann ich mir einfach per PayPal so einen Euro überweisen, ohne die Zeit
zu kaufen? Frag ihn doch. Ich glaube, er wird es dir erzählen. Ihr seid doch liebe Kollegen. Meinst du, frag ihn einfach.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wieso? Über Geld spricht man nicht. Über Hanseat habe ich gelernt, über Geld spricht man nicht. Es gibt auch so liebe Kollegen oder Leute, die ich sehr gerne mag, aber wenn die sofort aufs Geld kommen und einen fragen, was verdient man denn da so, dann weiß ich, dass da doch ein anderer, oft habe ich mich auch geärgert, dass ich nicht vorher gefragt habe, was man dafür kriegt und habe viel Mühe in Sachen reingesteckt. Das sind halt Geschäftsleute. Aber ich habe das so gelernt, man redet nicht so viel über Geld, weil man immer damit irgendwie so einen Wert aufruft und das ist nicht gut.
Ja. Ja. Oliver, du, wir müssen mal ein kleines Päuschen machen. Ja, dann kannst du jetzt auch mal entspannt eine Zigarette rauchen da im Kopf im Büro.
Ich bin schon fertig.
Du hast geraucht, während wir
Na klar.
Oh, doch. Das gibt's auch nicht. Ich würde mir gerne einen Song, einen ganz alten Song wünschen, der mich zurückträgt in die 90er Jahre. Und zwar würde ich gerne Green Day, When I Come Around, würde ich mir gerne
guter
wünschen.
Guter Song.
Ist ein wahnsinnig guter Song, immer eine super gute Band, geile Geschichten. Ich habe letztens irgendwie nachts festgehangen bei YouTube auf irgendeinem Rock-Channel, wo es die geilsten Rock-Geschichten gibt. Und Green Day hat auf jeden Fall ordentlich abgeliefert in den letzten 25 Jahren. Die sind überall aufgetreten, haben irgendwie auf so einem Konzert, glaube ich, mal den Auftritt sausen lassen, weil der Regisseur gesagt hat, ihr habt nur 3 Minuten. Und dann hatten die einfach keinen Bock darauf, weil die gesagt haben, wir sind eine Rockband und nicht Justin Bieber. Wir spielen so lange, bis wir fertig sind und nicht deine fucking 3 Minuten.
Ja, da hat er einen Nervenzusammenbruch auf der Bühne gekriegt. Dann ist er aber in die Klinik eingewiesen worden. Da hat er auch, glaube ich, nicht allzu gute, weil das hätte man noch cooler lösen können. Grundsätzlich ist es aber wirklich eine ganz alte Punkband, die wirklich, ich habe Green Day, kann ich erzählen, als alter Dinosaurier hier, 1991 im besetzten Störtebeker in der Hafenstraße gesehen. Da hatten sie gerade 2 EPs und eine Platte, 20.000 Light Years Away hieß sie, glaube ich, rausgebracht. Das war noch vor der Dookie. Da habe ich die live gesehen. Da waren 3 Typen auf der Bühne, die sahen alle aus, als wenn sie 12 waren. Die waren damals auch nicht älter als 18, 19 Jahre alt. Und seitdem verfolge ich diese Band. Nach American Idiot konnte ich denen aber leider nicht mehr viel abgewinnen. Jetzt hören wir I Come Around und ich mache noch
When I Come Around.
Genau. Mhm. Ich wünsche mir von Trixie Mattel das Lied Make Up Your Mind. Das ist die Gewinnerin vom Drag Race. Das ist eine ganz große Nummer in der USA. Freundin von mir guckt das. Drag Race. RuPaul's.
Kann man auch bei iTunes runter. Mega geil. Gibt's schon seit irgendwie 10 Staffeln.
10 Staffeln. Genau.
Ja. Riesen Fernsehsendung. Ein riesen Ereignis.
Die Gewinnerin. Die Gewinnerin. Weiß ich nicht, was man dann da sagt. Gewinner sagt man einfach.
Wie
der
man
Gewinner
will,
hat auch eine Country Platte rausgebracht und diese Platte.
Ganz kurz, fällt gerade eine lustige Drag Queen Geschichte ein. Hat mir irgendjemand erzählt, dass sie in Hamburg waren, irgendwie im Suff und dann der Laden war so wahnsinnig voll und dann alle Handys haben nicht funktioniert. Und dann in Hamburg halt irgendwie auf der Reeperbahn da in so einem Laden und dann hat man sich überlegt, Scheiße, wenn wir uns verlieren, was machen wir dann? Und dann im Suff alle, wenn wir uns verlieren, wir treffen uns bei Olivia Jones. Olivia Jones irgendwo ist, ob die so der wandelnde Treffpunkt ist und Leute treffen sich bei Olivia Jones, weil man sich da garantiert wiederfindet. Wenn wir uns aus den Augen verlieren, wir treffen uns bei Olivia Jones.
Ja, aber die ist auch wirklich immer noch auf dem Kiez, auch ohne Ende unterwegs, hat 2 Läden, glaube ich, inzwischen in der großen Freiheit und auf der Reeperbahn. Und hat sich da richtig eingenistet jetzt inzwischen.
Und ist immer die Größe.
Und die ist 2,50 Meter. Ja, echt, 2,50 Meter groß. Genau, Trixie Mattel, Gewinnerin von RuPaul's Drag Race, und Drag Queen Race, glaube ich, ne? Und das Lied heißt Make Up Your Mind, ist eine sehr, sehr gute Country-Platte. Kann ich jedem nur empfehlen. Und dann sind wir gleich wieder da.
Welcome back bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Olli ist in Karlsruhe, Janni ist in Köln. Olli ist immer noch auf Tour. Das ist die Global Edition. Und heute, wie war nochmal der Titel der Sendung? Räuberpistolen und Seemannsgarn. Seemannsgarn und Räuberpistolen ist das Thema dieser Sendung. Und ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Ich habe die Kulturwochen hinter mir. Also nicht nur, dass ich in der Philharmonie war. Ich habe auch das erste Mal, ich glaube, seit 25 Jahren wieder ich weiß, du wirst es eklig finden, aber ich war mit Familienanschluss im Starlight Express in Bochum.
Ach, das ich ist, bin, weißt, ich finde es nicht mehr eklig, ich bin Kummer gewohnt. Also das ist halt ein Ding.
Ich weiß, das, ich kann mich dafür nicht begeistern. Und ich gucke das auch und schaue es mir auch an mit so einer gewissen ironischen Distanz. Ich finde das aber immer toll, wenn man irgendwie mit Kindern unterwegs ist und die sich von irgendwas wirklich begeistern lassen, wie von einem Film. Und das muss man wirklich sagen, das Ding spielt seit 30 Jahren acht Aufführungen die Woche. Acht Aufführungen die Woche. Und ich dachte, ich komme dann dahin und es ist so kleckermäßig, so traurig, so halb leer oder sowas. Rappelvoll. Und das war die Nachmittagsvorstellung. Und die Leute waren wirklich begeistert und es ist halt eine Revue. Und ich habe mir dann hinter den Kulissen auch alles so ein bisschen angeguckt. Das ist wirklich, du merkst einfach, das ist so ein richtig altes Ding. Und die Geschichte ist so geil, weil die wollten, also Starlight Express in Bochum, das älteste, ich glaube, das Musical, kein Musical wird so oft gespielt, ist schon so lange an einem Ort auf der ganzen Welt. Wurde, glaube ich, 1988 oder 1988 wurde das eröffnet und man hat gedacht, das bleibt also ein, zwei Jahre in dieser Starlight Express Halle und dann sind die eh wieder weg, diese Musical-Leute. Danach sollte das abgerissen werden innen drin, die Bühne, und dann sollte daraus die Bochumer Stadthalle werden. Dann hat man aber festgestellt, scheiße, das kommt so gut an, das ist immer voll, jede Woche achtmal oder neunmal, die gehen nicht raus, die werden das Ding nicht mehr los. Ja, und tatsächlich, ich habe mehrere Leute aus dem Ruhrgebiet gesprochen, die in ihrem Leben bestimmt schon 15 Mal da waren. Und du guckst dir das wirklich auch an wie eine Revue. Und pass auf, jetzt halte ich fest. Ich habe das Angebot bekommen, von...
Da aufzutreten, als Hauptdarsteller.
Von Rusty, von Rusty persönlich. Wenn wir wollen, können wir eines Tages da mal zusammen einen Podcast aufnehmen in der Starlight Express Halle. Und zwar auf, das ist mega geil. Das ist eine riesige Rollschuhbahn.
Mach ich sofort.
Würdest du wirklich machen?
Klar.
Ich glaube, das ist
ich guck mir das begeistern. Gerne an. Und du, ich bin auch, also jetzt mal Hand aufs Herz, man kann sich darüber immer echauffieren und es ist ja natürlich auch immer, es ist sehr lustig, also es ist nicht mein Ding, aber ich habe mir auch Les Miserables angeguckt und ich fand es gut. Und ich kann das auch verstehen, nachvollziehen. Eine Sache in mir, also ich finde es, ich weiß, dass das auch alles seine Berechtigung hat. Klingt jetzt immer so abwertend, so ist es.
Das ist schön.
Ich guck mir das...
Ihr habt alle eure Berechtigung. Hitler hatte auch seine Berechtigung letztlich. Er hatte seine Berechtigung, klar. Wurde ja gewählt.
Ja, Hitler, ne? Aber ich habe noch Buzz Aldrich. Das war der erste Mann auf der Sonne. Kennst du den noch?
Der erste Mann auf der Sonne?
Den kenn ich nicht. Habe ich auch. Genau so eine Scheiße reden wir die ganze Zeit momentan. Ich mache auch so Ansagen momentan. In Wiesbaden habe ich gespielt und habe gesagt, das nächste Lied über Buzz Aldrich, dem ersten Mann auf der Sonne. Keine eine Reaktion gezeigt. Und manchmal macht es einen diebischen Spaß, die Leute auch einfach zu verunsichern. Ist eine neue Sache geworden. Oder auch in der Urzeit, die Urzeitmenschengeschichte zu sehen. Irgendwas, wo auch keiner erst reagiert und so denkt, was ist jetzt los? Es ist vielleicht nur seine eigene Belustigung da manchmal. Aber es ist auch, das ist gerade so ein bisschen eine kleine Masche von mir, wieder Leute ein bisschen auf der Bühne zu verwirren, aber auch mit Herzlichkeit einzuwickeln. Sorry, dass ich so viel jetzt rede, aber ich bin da gerade drin. Lass uns kurz noch über was anderes reden, Jan, ganz kurz. Ja. Du, ich gehe zu dir zum Dings, zum Express, ja?
Starlight Express. Ich würde das mal organisieren. Also ich gebe das mal in Spotify, dass sie sich da mal Gedanken drüber machen, ob die Bock da drauf haben. Und dann machen wir so einen Abend in der Halle. Ich bin leider extrem textsicher. Ich kann fast das ganze Musical mitsingen. Und ich würde auch
soll das auch laufen, während wir moderieren?
Nein. Aber ich würde mir das schon nicht nehmen lassen, da mal so ein paar Runden auf Rollschuhen zu drehen. Warum denn nicht? Und dann so megamäßig auf die Fresse hauen. Und so Jochbeinbruch. Böhmermann bei Podcast aufzeigen, Jochbeinbruch. Bild. Rusty musste erste Hilfe leisten. Ich will jetzt nicht die ganzen geilen Geschichten von hinter den Kulissen erzählen und so, aber es gibt wirklich tolle Geschichten aus dem Ensemble und dem Cast und so. Das Geile ist, das sind ja immer noch alles Engländer, die das singen. Das sind keine Deutschen. Die lernen die deutschen Texte phonetisch auswendig, haben, glaube ich, gar keine Ahnung, was sie da überhaupt zusammen singen. Und die kommen von irgendwelchen Musical-Schulen aus London und gehen so für ein, zwei Jahre nach Bochum, bleiben, glaube ich, auch größtenteils unter sich. Ich glaube, die lernen dann niemanden sonst kennen und hauen dann irgendwann ab und das ist dann so ihr Eindruck von Deutschland. Ich habe irgendwie achtmal die Woche vom ausverkauften
Theater. Die werden so gezüchtet, Das sind so gezüchtete
Lokomotive-Hochleistungs. Ja. Genau, und dann fahren wir wieder zurück nach London und spielen dann irgendwo was anderes. Und ich habe im Internet gelesen, dass das Musical, weil es eben schon so lange läuft, auch ab und zu geändert wird. Andrew Lloyd Webber macht das dann persönlich, weil er hat dann auch, irgendwie ist ja noch wichtig.
Also, dass der Hauptdarsteller stirbt in der Mitte vom Set jetzt auf einmal oder nach 10 Minuten.
Nein, dass das angepasst werden muss. Nach 30 Jahren, guck mal, in der Zeit, in der der Starlight Express läuft, wurde das Internet erfunden zum Beispiel oder sind einfach Sachen passiert, die man da irgendwie mit einbauen muss, die Züge haben sich verändert und so. Und dann wird es ab und zu aktualisiert und ich habe mir gedacht, das ist eine geile Idee. Müsste man auch mal bei Cats zum Beispiel machen. Dass dann, keine Ahnung, mal so eine neue Katze, Rumble, Crumble, die Internetkatze oder sowas.
Oder die Isis auf einmal auftaucht auf oder so.
Genau, die Isis-Katze. Die Islamistenkatze, die dann einfach irgendwie Angelika Milster, wenn die nach dem Mondlicht singt, dann einfach mit so einem Machete kommt und die einfach den Kopf abschneidet. Einfach um mal ein bisschen
so was Aktuelles reinzubekommen. Ein Fuß. Einfach nur ein Fuß weg.
Aber Rumble, Crumble, die Internetkatze, die dann so ein Modem hat und die dann singt, irgendwie, weil die Katzen bei Cats haben ja alle so Spezialgebiete. Eine ist die Zauberkatze, Mr. Mistopheles ist die Zauberkatze. Und dann gibt es auch die Internetkatze. Crumble Mumble.
Wir könnten gerne mal anfangen, so Sachen zu modernisieren. Also sogar gibt es bestimmt einige Sachen, die das wirklich mal bräuchten.
Willst du nicht auch mal so ein paar Songs? Viele Songs von dir sind doch auch nicht mehr aktuell. Die sind auch vor 10 Jahren geschrieben. Da kann man auch so ein bisschen was Neues reinmachen.
Das ist zeitlose Lyrik. Ja, das ist zeitlose Lyrik.
Ach so. Machst zeitlose Lyrik. Ja. Goethe aktualisieren. Also, wäre so ein schönes Projekt, mal was Neues. Mal Goethe auf neuen Stand bringen.
Aktualisiert Goethe. Ja, das würde ich machen. Nee, aber ich spiele gerade wieder total viele alte Lieder. Weißt du, wie abgefahren das eigentlich ist? Ich weiß nicht, ob du sowas auch hast. Sachen zu machen, also noch vorzutragen, also wirklich mit denen zu arbeiten, die man vor 10, 15 Jahren gemacht hat. Also die ich vielleicht mit 28 geschrieben habe, ist man 44. Das ist ganz schön abgefahren. Also Sachen und dann doch zu sehen, das finde ich ganz gut. Oft denke ich zurück an mein Leben und denke so, mein Gott, das war ja noch überhaupt nicht lebenswürdig eigentlich, was du da abgeliefert hast. Das war nicht richtig gut oder so. Und wenn man dann aber so ein Lied hat, dann denkt man, okay, da war dann doch auch ein Moment, wo doch irgendwo ein bisschen Klarheit herrschte. Das ist schön zu sehen, dass man nicht komplett ein Schwachkopf nur früher war, vielleicht.
Ich habe so vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, als ich beim Radio war, habe ich so Freizieh-Rap. Ich bin ja in einem schönen Teil von Bremen aufgewachsen, Bremen-Nord. Und der Ort, der wo alle sich gesammelt haben, aus allen Schichten, das war immer das Jugendfreizeitheim Alt-Aumund. Und wir hatten da ein Tonstudio eingebaut und viele Menschen, die aus der Gronadüne kamen und die den tagsüber irgendwie mit Gras gedealt haben, abends mit einem Butterfly-Messer irgendwie auf dem Bahnhofsvorplatz rumgefuchtelt haben, haben ab und zu in so milden Stunden Hip-Hop-Tracks aufgenommen. Und ich fand, das war so ein ganz besonderer Hip-Hop, weil der war immer so drei daneben, so lyrisch, immer so ein bisschen daneben, aber eigentlich immer so aus dem Herzen und ich habe das dann mal irgendwann versucht nachzumachen und ich habe zu Hause auf der Festplatte bestimmt, habe ich letztens gefunden, 5 oder 6 Tracks von improvisiertem, quasi parodiertem Freizieh-Rap. Weißt du, Leute, die eigentlich keine Hip-Hopper sind, die aber die komplette Hip-Hop-Attitude fahren, aber überhaupt nicht rappen können und dann immer so leicht daneben sind und dann denken, sie müssen auch noch was Sozialkritisches in die Texte einfließen lassen, dass man Frauen nicht schlagen darf, so Selbstverständlichkeit.
Oh, ja.
Oder stech keinen ab, oder abziehen ist Raub. So vertonte Polizeiplakate.
Ja, die dann so extra moralisch, weil die denken, das fehlt noch im Hip-Hop. Aber eine Sache kann man nur festhalten, Hip-Hop wird nicht besser dadurch, dass er moralisch wird. Hip-Hop ist einfach nicht gemacht dafür, eine moralische Insel zu sein, wo man sagt, hey, da draußen, die Welt ist ganz schön hart, wir gehen unseren Weg. Und weißt du, so, das ist alles, die wollen, dass man hier
so
mit vielen...
Und vor allem so gerappt, vor allem so.
Wie ich eben gerade, ne? 80er-Jahre mäßig. Da fällt mir ein Fanta 4 damals, wie heißt es nochmal? Die erste Platte, habe ich sie live in der Markthalle gesehen. Die Scheißknarre in meiner Hand macht Scheißgetöse. Ich bin Thomas, ich bin schrecklich böse. Das war das Lied der ersten Platte.
Thomas,
Und dann hat der Thomas D. so eine Waffe gehabt. Und als das Lied vorbei war, hat die Band sich so hingestellt. Und da hat Thomas D. nochmal gesagt, dies ist keine echte Waffe. Wir von den Fantastischen Vieren würden niemals mit einer echten Waffe auf der Bühne stehen. Dies ist bloß ein Show-Symbol oder ein Show-Accessoire. Wir wollen, dass ihr das wisst. Wir sind gegen Gewalt. Das fand ich dann mega ungeil. Mega ungeil.
Wo sind sie heute? Heute sind sie bei The Voice.
Neue Platte. Neue Platte haben die aber gemacht. Ach, die sind nett. Wirklich? Ich mag die. Ich fand, die haben neue Platte. Die kommt jetzt irgendwie raus. Ich höre mir jede Platte von denen noch an. Ich fand Lauschgift damals mega. Ich fand die auch eine Zeit lang. Die haben groß abgeliefert. Kann man nichts gegen Sachen sagen, oder? Gegen Fantastisch. Also.
Echte Legende.
Weißt du, wer mich besuchen kommt? In Hamburg am vorletzten Showtag, am 6. April, kommt Brösel vorbei beim Konzert.
Nein!
Der hat sich angekündigt. Doch, kein Witz. Der möchte uns mal
schön.
Der will uns mal kennenlernen und ich glaube, der will auch mal quatschen wegen dieser Geschichte, dass wir vielleicht beim Werner rennen. Also ich arbeite auch noch am Kontakten da gerade. Also wir sind hart dran, dass das mit Werner und Brösel, den würde ich auch so gerne mal bei uns in der Sendung hier haben. Dem könnte ich eine Stunde lang, da würden viele Fest und Flauschig-Zuhörer natürlich enttäuscht sein, aber den würde ich wirklich eine Stunde ausquetschen mit Werner-Quatsch und solchen Sachen. Ich will, ob es Müsli-Heu-Heu-Gein noch gibt, Jochen und... Ja, super. Naja, jedenfalls kommt er. Ich freue mich total darauf. Das ist echt ein Teil meiner Kindheit.
Wollen wir nicht mal ganz kurz eine Gästeliste kurz aufschreiben von Leuten, die wir gerne mal im Podcast hätten? Ich habe so ein paar Leute, mit denen ich, wo ich das Gefühl habe, die würde ich nicht so gerne in diesen 7 Minuten Talkslot ins Neo-Magazin einladen, sondern mit denen ich mich einfach länger unterhalten würde. Einfach lange reden würde gerne. Ja. Und zwar hier so in dieser Runde. Ich würde zum Beispiel, ich fliege am Wochenende nach Berlin, die große Dennis Yücel Willkommensparty ist im Festsaal Kreuzberg, Festsaal Kreuzberg. Ist die große Willkommensparty und
du legst auf.
Ich leg auf. Ich habe eine Bravo
mit Lars Eidinger zusammen.
Mit Lars Eidinger zusammen habe eine Bravo jetzt dabei, mache auf Autoplay Hände hoch und woo, mache ich. Nee. Ich gehe hin und es kommen alle Leute, die so ein bisschen hinter den Kulissen da das letzte Jahr alles versucht haben, in Bewegung zu setzen, damit er da rauskommt aus der Türkei, aus dem Knast. Und das wird, glaube ich, ein großes Hallo geben. Und ich würde mich mit dem, weil ich finde es total geil, dass er nicht irgendwie zu Anne Will gelaufen ist oder zu Lanz sowas, sondern dass der schön Suche irgendwie sein Ding macht und genau weiß, dass es keine schlaue Idee ist, dass es alles breit zu treten. Und ich würde mich aber trotzdem wahnsinnig gerne mit dem mal länger unterhalten. Und ich glaube, das ist auch interessant. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit Sigmar Gabriel mal unterhalten. Ich würde ihn auch mal einladen in die Sendung, weil ich glaube, der hätte, glaube ich, Bock und der könnte richtig auspacken. Ich glaube, er hat
Politiker
richtig
was. Politiker finde ich immer schwierig. Also das ist nicht meine
Baustelle. Sigmar Gabriel hat nichts mehr zu verlieren. Der ist jetzt hinter letzte Reihe Bundestag. Dem ist alles egal. Was meinst du, was der für geile Gossip-Geschichten erzählen kann? Wenn wir den ein bisschen weich quatschen. Vielleicht Brösel und Sigmar Gabriel. Und irgendwann steigt halt Sigmar Gabriel so mit ein und vergisst völlig, dass das Mikrofon mit auf ist und alles aufzeichnet.
Und fängt dann richtig ab zu lästern, meinst du, ne?
Ja, wer so scheiße ist und so.
Aber vielleicht macht Sigmar Gabriel jetzt eine Hardcore, eine Punkband mit Peer Steinbrück zusammen. Dass die sich jetzt zusammen tun oder irgend so ein
Kabarettprogramm mit Florian Schröder.
Oder das. Ja, das wäre nicht so gut. Aber Brösel in der Sendung wäre schön. Sigmar Gabriel, okay, wenn du meinst.
Findest du scheiße, ne? Findest du wieder kacke. Wie sieht's aus mit Herbert Grönemeyer?
Ja. Ja, würde ich aber dann immer, aber da bin ich auch dann so nerdig. Ich kenne mich wirklich sehr gut mit seinem Werk aus, dass ich dich dann immer korrigieren würde.
Ja, so gut kenne ich mich nicht aus, aber ich höre die Platten gerne. Du bist Wikipedia-Olli wieder. Du kennst wieder alles wahrscheinlich.
Nee, ich habe Wikipedia groß gemacht, ganz ehrlich, weil ich habe das Wissen schon gehabt, da gab es Wikipedia noch gar nicht. Das ist auch dummes Wissen. Jetzt ärgert mich auch, dass es Wikipedia gibt, weil jetzt kann man gar nicht mehr so geil damit glänzen. Ich habe mir den ganzen Schrott über Bands und Besetzungen und wo, wer, wann, wie gespielt hat und wer das produziert hat, echt auswendig angeeignet. Und jetzt kannst du das alles bei Wikipedia nachgucken. Das ist... traurig, ernüchternd. Macht mich blass.
Olli,
mach mich erblassen. Ja.
Wir reden gleich bei Fest und Flauschig noch über einen Ort unserer Kindheit. Orte, die leider mittlerweile aussterben.
Den Keller.
Wir reden über Bunker. Über Bunker und Keller.
Oh ja. Ich liebe Bunker.
Mehr gleich. Willst du noch einen Song hören?
Ach so, ja.
Ich habe das Gefühl, du spielst ja jetzt die letzte Viertelstunde am Pimmel rum, während wir den Podcast machen. Du bist so leicht abwesend. Was ist da los? Hast du irgendwie das Handy rausgeholt?
Nee, habe ich nicht. Ich denke gerade, ein bisschen... Warte mal, ich mache einen guten Song an.
Was machst du denn da?
Nix,
was machst du denn da jetzt im Novotel in Karlsruhe? Vorsicht, Olli. Bist du einer von den Leuten, die ihren Penis an der Fernbedienung reiben, um sich innerlich kaputt zu lachen, dass der Nächste da mit dem Daumen da drauf geht auf die... Hallo?
Nee, aber das habe ich auch schon gedacht. Wie, hörst du mich? Ja, ne? Das habe ich auch schon gedacht. Wie viel verschiedene Sorten Vertretersperma in diesem Teppich hier reingefräst worden sind über die ganzen Jahrzehnte im Novotel, in dem ich hier gerade barfuß sitze. Das magst du ja gar nicht ausmalen. Weil genau, also das ist ekelhaft. Also diese Gedanken. Nein, ich spiele mir nichts rum. Ich habe tatsächlich einfach nur ein bisschen, ey Jan, das ist heute der erste, ich hatte 4 Konzerte am Stück. Ich würde heute normalerweise lethargisch im Bett liegen und Fernsehen gucken. Und ich lasse mich von deiner Stimme ein bisschen berieseln, drifte ein bisschen ab, denke schon wieder am Morgen an das nächste Konzert und bin so ein bisschen in so einer Blase. Das ist tatsächlich so, dass man, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist mit dem Bus und mit seiner Band und mit den Leuten, dass man auf einmal in so eine ganz andere Welt kommt. Ernsthaft, weil das ist sehr witzig. Aus meiner Band zum Beispiel hört keiner den Podcast. Also mein Tourmanager hört den, das weiß ich. Aber aus der Band selber hört den keiner. Keiner von denen hat auch jemals was geguckt von dem. Das sind alles so Nerds, die so 12-Zoll-Gespräche führen über irgendwelche, ja, Amps und sowas. Und dann driftet man da wieder rein und so. Und dann ist man so ein bisschen wirklich mal kurz raus aus allem. Und ich glaube, das alles zusammen mit so ein bisschen Müdigkeit sorgt dafür, dass ich etwas abwesend wirke. Ich wünsche mir von Ben Lee das wunderschöne Lied We Are All In This Together. Ja, wir sind zurück. Wir sind wieder da, fest und flauschig. Ich befinde mich wieder auf Toilette, habe mir wieder eine Zigarette angezündet. Und wir sind gerade in einer hitzigen Debatte gewesen über Klaus Lage, weil ich habe gesagt, Klaus Lage würde ich auch gerne in diese Sendung einladen. Nee. Da hast du gesagt, bitte nicht. Der hat ja noch nie einen Hit geschrieben. Dietmar Dehn hat für den 1000-mal berührt geschrieben, ne? So ist es,
glaube ich. Ja, 1000-mal berührt. Und es gibt wirklich Texte von Klaus.
Monopoly hat Wolf Mahn geschrieben. Wolf Mahn.
Ja, aber alles schreckliche, schreckliche Songs. Und Dietmar Dehn ist, glaube ich, der ist mittlerweile im Bundestagsabgeordneter für die Linkspartei. Ein ganz skurriler, merkwürdiger, extrem unsympathischer Typ, finde ich.
Ja, unsympathisch? Weiß ich nicht.
Ja, wahnsinnig unsympathisch. Ich habe immer das Gefühl, also als Mann wahrscheinlich ist es völlig okay. Ich kann mir vorstellen, dass es Frauen im Aufzug mit Dieter Dehm nicht ganz so einfach haben. Das ist so einer, wo man dann wo man sich wahrscheinlich unter den Frauen, ja, jetzt gemutmaßt, ja. Das ist doch schon, steht in der Öffentlichkeit, kann man ja mal so vermuten. Ich kenne so Leute, die so aufgebrezelt da durch die Gegend laufen. Merkwürdiger Typ, ganz komischer, windiger Typ, hat 1000-mal berührt geschrieben und für Klaus Lage. Und Klaus Lage hat, glaube ich, selbst nie oder keinen richtigen Erfolgshit geschrieben. Hat sich alles schreiben lassen, kann man ja machen und so. Habe ich mich diese Woche mit einem großen Künstler drüber unterhalten, mit einem großen Musiker, einem erfolgreicher Musiker, dass auf den GEMA, auf der GEMA-Zeitung, du bekommst doch auch immer die GEMA-Zeitung, oder? Diese,
ja.
Wenn man GEMA-Mitglied ist, gibt es immer einmal im Quartal, glaube ich, so eine GEMA-Zeitung. Dass da immer so Typen vorne drauf sind, die sich eine goldene Nase verdienen seit 30 Jahren, weil die irgendwann in den 70er Jahren mal irgendwie für Vico Toriani oder Thomas Anders oder sowas einen Song geschrieben haben oder irgendwie Bernhard Brink, der immer noch jeden Monat irgendwie 20.000 Euro abwirft und die sind immer vorne auf dem Cover drauf. Die kennt man immer nicht, die Leute, die auf dem GEMA-Magazin drauf sind. Aber das sind
die Dicken, die haben die Dicken. Die haben die dicken Knaller geschrieben. Ne? Das sind oft gar nicht die Leute gewesen. Oft früher waren das auch so. Es ist sehr schön zu hören, auch in der Gunter Gabriel Biografie. Das waren auch also Schreibtischtypen teilweise, die dann die Texte geschrieben haben oder so. Das waren nicht immer die Künstler selber. Ne? Und wer hat denn noch jetzt gerade? Sag mal, hat Westernhagen immer alles selber geschrieben?
Ich glaube, der hat da zumindest, war hoch ambitioniert, Westernhagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, ich glaube, das war schon, der ist schon, ich mal gucken? Ich kann mal kurz gucken in der GEMA-Datenbank. Ey, was ich rausbekommen habe, und das ist wirklich eine absolute Frechheit, ich weiß nicht, ob dich das irgendwie, du machst ja beides immer gleich, ob dich das jetzt, du machst ja beides, ob dich das jetzt betrifft, aber dass Texter schlechtere Ausschüttungsquoten bei der GEMA haben als Leute, die Musik machen. Also wenn du einen Song einreichst und anmeldest bei der GEMA, dann die GEMA ist dafür da, dass Musiker einfach, wenn der Song gespielt wird, den die komponiert und geschrieben haben, Geld bekommen, wenn er irgendwo öffentlich aufgeführt wird. Da gibt's nicht, ist nicht viel, aber das läppert sich und dann verdient man noch ein bisschen was daran, wenn man einen Hit geschrieben hat zum Beispiel. Und wenn man aber von einem Hit nicht die Melodie geschrieben hat oder das Arrangement gemacht hat, sondern nur den Text oder den Text, bekommt man prozentual weniger. Der Song, ich glaube 60% gehen immer an den Musiker, der die Musik gemacht hat, und 40% gehen an den Texter. Und ich finde, das ist ein wahnsinniger Nachteil für Leute, die zum Beispiel Hip-Hop-Lyrics schreiben, und es ist wirklich extrem kompliziert, einen richtig guten Rap-Text zu schreiben, der wirklich gut ist.
Absolut. Ja.
Das ist, ich finde es schwer, inhaltlich, es ist schwer, es dauert ewig lange, und wenn der richtig gut werden soll, finde ich das wahnsinnig ungerecht, dass man dafür nur 40% bekommt. Es ist wirklich eigentlich mindestens genauso viel wie das Instrumental, bei einem guten Rap-Song den Text zu schreiben. Finde ich. So.
Sollte aber absolut, finde ich aber auch merkwürdig. Ist es wirklich so? Da bist du dir da ganz sicher? Ja.
Also der,
Alex. So wenig bin ich informiert als Musiker.
Ja, weil du eben beides immer machst. Du kriegst beides, dir ist es egal. Aber wenn du...
Naja, ich hab bei der neuen Platte 3 Songs mit Ali zusammengeschrieben. Da hatte ich die Texte schon fertig, aber mir fehlten immer noch irgendwelche Stücke. Und dann habe ich das nicht so aufgebrezelt mit ihm und habe ihn dann auch davon Teile abgegeben, weil ich das immer ganz affig finde, wenn Leute anfangen, wegen irgendwie hier und da jeden Prozentsatz aufzuteilen oder so. Ich finde, grundsätzlich habe ich die meisten Songs selbst geschrieben, das stimmt schon. Und dann ist es natürlich so, ich teile aber auch mit den Musikern, also die mitgemacht haben, wenn die eine Melodie machen und so. Das ist irgendwie aber auch so eine ganz schwierige Geschichte, finde ich. Jedes Mal aufs Neue, sich da irgendwie so eine Musik, guck mal, du hast das gemacht, aber ist das jetzt, gehört das zur Melodie oder hast du neu komponiert? Da kann man sich ganz schön auch verheddern. Ich glaube, da gab es bei einigen Künstlern, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne einige Künstler, die haben große Erfolgsplatten gemacht und sind dann vor Gericht gelandet mit dem Produzenten und anderen Musikern, weil es wohl doch dann nicht so ganz klar war, wer was gemacht hat und jeder wollte am Ende noch ein bisschen mehr Geld haben.
Ey, dieser legendäre Song von Morrissey, den es, glaube ich, leider nicht bei Spotify gibt. Sorrow Will Come in the End, wo er über den, findet man aber bei YouTube, Sorrow Will Come in the End, wo er über die Rechtsstreitigkeiten mit, ich glaube, dem Schlagzeuger der Smiths redet, der irgendwie sich auch dann, nachdem Johnny Marr abgehauen ist und Morrissey irgendwie die zerkracht haben.
Der hat dann auch noch 3 Millionen oder so hat er rausgeboxt, glaube ich, oder?
Genau, weil der Richter irgendwie dann wahnsinnig, dem das egal war oder der Richter das irgendwie peinlich fand und blöd, dass sie sich da überhaupt zanken. Und dann hat er dem Schlagzeuger so viel zugesprochen. Und dieser Song ist eine einzige Mordfantasie, dass irgendwie der Tod irgendwie der nachts kommt, wenn er nicht damit rechnet und ihm den Hals aufschlitzt und sowas. Und der demente Richter, der irgendwie nicht weiß, was er denkt. Also schrecklicher Song. Morrissey halt. Ja, lass uns mal ganz kurz über Bunker reden.
Über Bunker reden, genau. Wolltest du über Bunker noch reden?
Ja, ich mag Bunker,
weil du kommst ja aus
gerne.
Hamburg. Ja, da gab's richtig, richtig viele. Es werden immer weniger, aber in Hamburg sind einige Bunker noch vorhanden, ja. Und in einem haben wir damals immer gespielt, zwar am Winterhuder Marktplatz in der Nähe, beim Kronskamp. Dort gab es einen, da sind wir nachts immer rein, weil Alex hatte den Schlüssel, weil seine Mutter, glaube ich, mit dem Hausmeister gebumst hat, vom Bunker. Und der hatte den Schlüssel und dann konnten wir da nachts mit Gotcha-Waffen rumspielen und sind da rumgelaufen und haben 2 Gruppen gemacht. Auf dem Doppel, also so 3 über 3 Ebenen hinweg. Das war wahnsinnig aufregend. Und bedrückend und alles. Also der Adrenalinpegel ging unheimlich in die Höhe. Ja, Bunker sind beeindruckend.
Du kommst aus Hamburg, das ist auch eine Stadt der Hochbunker. In Köln gibt es wenige Hochbunker. Es gibt auch Städte, wo es Tiefbunker gibt. Aber ich komme aus Bremen und da das wirklich, die prägen das Stadtbild. Das sind einfach wie quasi Hochhäuser, riesige Betonklötze in der ganzen Stadt verteilt. Und ich weiß noch, ich war in meiner Kindheit in Gröpeling, da gab es mal eine Bunkertür, die nicht abgeschlossen war. Und das haben die Kinder in der Straße relativ in der Nähe vom Breitenbachhof in Bremen-Gröpeling. Da war so ein Hochbunker, ich glaube mit 5 oder 6 Stockwerken, auf einmal offen. Und das haben die Kinder in der Nachbarschaft mitbekommen. Ich war da vielleicht so 8, 9, 10 Jahre alt. Und dann sind wir da bestimmt einen ganzen Nachmittag durch diesen Bunker gelaufen. Ich kann mich an diese phosphorisierenden, aufgemalten Dinger da noch erinnern. Diese komplett kaputten Klos. Und das war alles wirklich so wie von 1944 einfach stehen gelassen. Da war auch nichts drin. Da haben die einfach nur die Tür abgeschlossen und es einfach so gelassen. Einige Bunker wurden mittlerweile umgebaut auf dem Heiligen Geistfeld. Ich glaube, da planen die auch irgendwie so ein Kulturzentrum jetzt schon irgendwie seit 30 Jahren in Hamburg, ne? Diesen komischen Flakbunker da, der da steht.
Ja. Der ist der Feldstraßenbunker, den meinst du, ne? Das ist das ist ein Dinosaurier. Wenn man den mal, also ich meine, ich bin da aufgewachsen, ich bin da tagtäglich vorbeigefahren, ich habe da gewohnt. Aber wenn man nochmal wieder, also ich habe auch oft am Übel und Gefährlich, das ist ja der Laden, der da drin ist in diesem Bunker, wenn man dann manchmal so da vorsteht und sich bewusst diesen Bunker anguckt, was für ein riesiger Koloss das ist, was für ein fettes Betonteil das ist, das da steht und es sieht eigentlich wirklich schrecklich aus. So ein Raum zum Schützen, wo die Menschen reinkommen, das ist schon ein bedrohliches, albtraumhaftes Geschöpf, dieser Bunker an der Feldstraße.
Und in Bremen-Nord gibt es den Sedanplatz, das ist unser Marktplatz. Und da wurde, ich glaube, vor so 30 Jahren, als die Mauer noch stand, du kannst mich noch dran erinnern, da wurde eine Tiefgarage gebaut und die wurde umgebaut. Und zwar wurde die umgebaut zu Zeiten des Kalten Krieges zu einem Atomschutzbunker. Das war also ein kalter Kriegsbunker. Und es wurde uns, mein Vater wusste das immer, weil er bei der Polizei war und hat immer erzählt, ja, die bauen da gerade um. Und Da wird jetzt gerade ein Atomschutzbunker eingerichtet und das ist quasi tagsüber eine Tiefgarage gewesen und in dieser Tiefgarage, wo dann die Autos standen, waren so ein paar Türen und hinter diesen Türen, hat mir mein Vater mal erzählt, sind so Stockbetten, irgendwelche Konserven eingelagert und wenn dann eines Tages Atomkrieg ist, dann müssen die Leute oben über so eine Klappe auf dem Marktplatz da runterlaufen, dann sind die Stockbetten unten aufgebaut, dann werden die Tore, wo die Autos normalerweise reinfahren, zugemacht und dann ist das so ein dreistöckiger Atomschutzbunker, in dem man dann aushalten kann, so 2 Wochen, bis die erste Strahlung draußen einigermaßen weg ist. Und das fand ich, das kriege ich seitdem nicht mehr aus dem Kopf, dass es sowas überall noch gibt in ganz Deutschland.
Oh Gott,
und
ja,
jetzt,
krass,
ich komme aber auf dieses Bunkerthema, weil die heute in der Straße in Köln, die in der Nähe von unserer Firma ist, einen neuen Bunker entdeckt haben. Die haben irgendwie da Kellerbauarbeiten gemacht, dann haben sie irgendwie Putz abgeschlagen und festgestellt, huch, hier ist ja ein mega, aus dem Jahr 1944 verzweigter, tiefer Bunker. Und Köln-Ehrenfeld ist ein alter Arbeiterstadtteil. Hier sind ganz viele ehemalige Fabriken, die aber jetzt irgendwie zu angesagten Loftwohnungen umgebaut wurden. Und keiner weiß mehr ganz genau, was da vorher war. Und jetzt haben wir wirklich so ein riesiges unterirdisches Labyrinth entdeckt. Teilweise so die Keller miteinander verbunden. Und man kommt dann, macht irgendwelche Türen auf und ist auf einmal bei irgendwelchen Leuten im SM-Keller drin. Und deswegen kam ich auf das Bunkerthema. Und mir ist noch eingefallen, dass ich das als Kind immer so wahnsinnig spooky fand und oft in Bunkern spielen war. Und dass es in Bremen immer zum Stadtbild dazugehört. Und dass andere Städte das gar nicht haben. Also das Hochbunker es gibt Städte, die haben gar keine Bunker.
Stimmt, stimmt. Aber Hamburg hat echt etliche gehabt. Also wirklich. Also ich glaube, ein paar sind weg. Es gab in Eimsbüttel, in der Nähe der Osterstraße noch, den haben sie weggemacht, glaube ich, oder sogar 2 da weggemacht. Diese Bunker sind wirklich noch ein richtiges Mahnmal und wirklich auch bedrohlich und faszinierend. Und ich habe es auch als Kind geliebt, in dem Reihenhaus, also in dem Mehrfamilienhaus, in dem wir gelebt haben, dort waren auch alle Keller waren miteinander verbunden. Und haben wir uns immer getroffen, also die Freunde von mir nachts oder abends, und sind durch diese Keller gelaufen, haben Kellerlaufen gemacht, von einem in den nächsten, dieses ewig lange Labyrinth. Es war eine Mutprobe. Du bist da also einmal durchs Viertel fast gelaufen. So, es war wirklich unheimlich gruselig und spannend. Das hat was Faszinierendes, ja. Müssen wir auch noch machen. Wir können ja noch eine Kellersendung machen. Irgendwo, oder wollen wir nicht mal in Berlin diese unterirdischen, diese Unterwelten, diese Touren,
Bunkertour, weißt du? Habe ich schon mal gemacht. Ja. Ich bin da schon mal mit rum.
Ich auch.
Diese krassen U-Bahn-Bunker, wo man dann, und das hier ist eine Station, das ist eine Geisterstation. Als die Mauer stand, ist die Bahn hier nur durchgefahren. Und wenn sie hier anhalten und da reinlaufen, dann sind sie irgendwie in so einem komischen Hitler-Ding, wo irgendwie der Führer, keine Ahnung, seinen Bumskeller hatte da. Alles noch unter Berlin. Berlin ist auch megamäßig für Bunker. Ich habe mal von einer Freundin gehört in Bad Kreuznach, ich glaube in Rheinland-Pfalz ist das. Da sind die Leute nicht in Bunker gegangen, sondern die haben einfach Stollen in den Berg getrieben. Und wenn man sich dann schützen wollte vor Fliegerangriffen oder sowas, ist man einfach in den Berg gegangen. Also da haben die quasi keine Hochbunker gehabt, sondern irgendwie so wirklich in Weinbergen oder in den Bergen rund um die Stadt sind die einfach reingelaufen in die Berge.
Ja.
Spooky.
Klingt logisch.
Ja. So viel dazu. Hat keine große Pointe, aber wenn ihr vielleicht wenn ihr vielleicht ein paar tolle Bunkergeschichten habt, könnt ihr uns die auch gerne schreiben und dann finden sie vielleicht einen Weg hier in die Sendung.
Ich wollte dir noch was fragen. Hast du eigentlich ein paar Fotos bekommen von Leuten? Du hattest gefragt, wie sieht das eigentlich bei den Apothekern hinten aus?
Ja.
Diesem Raum, in dem sie immer schlafen. Ich habe ein paar bekommen, äußerst deprimierend. Ich wollte noch eine kleine Collage zusammenstellen.
Auch.
Es war wirklich, also ich habe vielleicht so 5, 6 Bilder bekommen, aber die haben es alle in sich gehabt, weil die rochen förmlich nach, also ich glaube einfach, das ist, da wurde nicht viel gemacht in der Apothekenszene, dass man da jetzt das aufgefeatured hat. Also diesen Schlafbereich, der ist auf alle Fälle echt ungeil.
Also. Immer so Kartons und so. Und ey, voll viele Leute haben gesagt, dass man nicht denken darf, nur weil der Apotheker nicht im Laden steht, dass er nichts zu tun hat. Die packen irgendwie die Ware hinten aus. Es gibt Apotheken, die haben keine, auch ein neues Wort.
Probieren die Ware.
Kommissioniermaschine. Es gibt also Kommissionierautomat, wo man die, weißt du, wo du die Tablette, die Packungen reintust und dann kommen die einfach über so eine Rutsche irgendwo raus, weil du es im Computer eingegeben hast. Und gerade so kleine Dorfapotheken müssen das alles in noch Schubladen einsortieren und so. Und die Apotheker, wenn die nicht vorne im Laden stehen, haben die hinten einen Arsch voll Arbeit und man soll da nicht so scheiße sein, so nach dem Motto, na, haben sie hinten Nickerchen gehalten, was machen sie denn da? Die haben immer genug zu tun oder mischen irgendwelche Cremes an oder so. Und ich habe viele, viele Fotos bekommen von traurigen Sofas, die zwischen Druckerpapier stehen, irgendwie Klappbetten, alles so, die sehen schon aus, wie Rückenschmerzen sich anfühlen. Ganz schrecklich. Man macht sich keine Vorstellung, wie es den deutschen Apothekern geht. Wirklich nicht.
Arme Schweine sind das.
Wenigstens echt? Haben die Drogen ohne Ende.
Aber wirklich, das beste Zeug haben sie. Naja, wir haben uns heute mal wieder ein bisschen leer gequatscht. Ich befinde mich noch 2,5 Wochen wieder in der Rock'n'Roll-Blase. Dann bin ich wieder ganz bei dir, dann bin ich wieder da. Ich habe noch einiges vor mir. Jetzt kommen die großen Konzerte. Das war jetzt erstmal nur der kleine Auftakt. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt kommen die Big Player-Städte. Jetzt kommt Dresden, Nürnberg, München, Köln.
Und oh, grüß mir Dresden. Grüß mir Dresden.
Ja, mache ich. Du, ich.
Wo spielst du in Köln?
Ganz kurz. In Köln bin ich 2-mal im Gloria hintereinander, am 1. und 2. April. Es war so, dass die ganzen Konzerte bestuhlt waren. Um das kurz zu erklären, ich hatte erst ein anderes Programm geplant, wo ich sehr viel akustisch spielen wollte und nur ein Teil, weil ich dachte, ich kriege meine Band nicht zusammen für die Tour. Jetzt hat das aber alles geklappt, dann musste ich das alles ein bisschen umstellen und es gab so viele Menschen, die mich gefragt haben, weil alle Konzerte ausverkauft sind, ob man noch irgendwo Tickets bekommen kann. Jetzt habe ich die Bestuhlung bei den meisten Konzerten rausgenommen. Bei denen, wo die Stühle drin sind, wird es trotzdem geil. Es wird auch jeden Abend übrigens, wenn ich mal ganz kurz über mich reden darf und den Job, den ich da mache.
Ausnahmsweise.
Ein bisschen, ja, ist ja nun mal mein Hauptjob, so wie dein ZDF Neo hier, Royal Magazin. Das ist genauso bei mir. Weißt du, das ist, du machst deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß. Du machst da im Fernsehen, ich mach auf der Bühne. Ich bin gerade nah am Menschen dran. Und die Menschen sind gut da draußen. Wirklich, das ist total gut. Das tut mir so gut. Ich hänge rum, ich gehe am Merchandise-Stand meistens auch und so. Gute Leute, Jan. Viele Leute, die da. Das ist jedenfalls eine gute Erfahrung. Und ich wollte gerade sagen, es gibt, glaube ich, noch ein paar Tickets für München und ich glaube noch ein paar für Dresden jetzt, weil wir die Bestuhlung rausgeschmissen haben. Und das sind so riesige Mehrzweckhallen. Sven Feld macht Vorprogramm, wie immer bei mir. Und im Anschluss kommt dann noch irgendwie, keine Ahnung. Auf alle Fälle, wollte ich das kurz sagen, falls jemand noch Lust hat, vorbeizukommen. Wir sind in der Form unseres Lebens. Also es ist echt gerade sehr, sehr gut. Und danach ist auch Schluss mit Musik. Dann kümmere ich mich wieder um deine Belange, Jan.
Olli, lass es Schluss machen für heute.
Ja, es reicht.
Es wird nicht mehr besser. Es kann nur noch schlechter werden.
Doch. Ich wünsche mir noch ein Lied von den Donuts. Mhm. Donuts.
Welches denn?
Ich mache nicht mehr mit. Von der ersten deutschsprachigen Platte, die wir gemacht haben vor 2 Jahren, das erste Lied, das habe ich gehört und ich war sehr skeptisch, ob das was wird, wenn die Deutsch singen. Und dass das erstmal liebe Kollegen sind, die ich wirklich wahnsinnig schätze und mich immer freue, wenn ich die sehe, das habe ich schon oft, glaube ich, gesagt. Das sind echt super Typen. Und letztes Jahr habe ich mit dem gespielt bei ihrem Jubiläumskonzert. Und danach haben wir uns gar nicht mehr gesprochen, mein Gott. Egal,
ich wünsche mir, wünsch mir, ich wünsch mir auch noch mal ganz kurz einen Song von Ketka.
Oh, auch gut. Ich sollte ein bisschen mehr Deutschpunk auf die Liste packen, also Battle Life, das war die Band von Markus davor. Aber mach mal Ketka, gute Band.
Ja, und ich würde mir gerne den Song Mannschaftsaufstellung wünschen vom aktuellen Album Ich versus Wir.
Oh, den finde ich so super.
Siehst du, finde ich mich auch einen ganz tollen Song und dann kommt er auch nochmal drauf auf die Liste.
Text hat Reimer Busdorf geschrieben, der Bassist. Das ist nämlich auch ein sehr begnadeter Texter. Sind beides Markus, den hat nicht Markus geschrieben, sondern Reimer. Beide echt, also zwei wahnsinnig gute Texter in einer Band. Gratulation zu diesem Album nochmal. Hm.
Olli. Viel Spaß auf deiner Tour. Grüß mir Karlsruhe.
Was isst du denn da gerade?
Ein weißes Duplo. Lass uns das nicht überspannen. Man muss auch mal wissen, wann Schluss ist. Strangle your babies, kill your darlings and immer aufhören, bevor es scheiße wird. Ganz, ganz wichtig.
Und denkt immer dran, das goldene Gesetz ist nie in die Philharmonie scheißen. Vergesst das nie da dran.
wenn, bis dann die Tuba. Tschüss. Das schöne Woche und tschüss. Bis nächste Woche. Bye, bye.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Levi's. Live in Levi's.